Gucken. Ja, ich hatte heute irgendwie ziemlich klar auf dem Herzen, über Gemeinde zu reden und so ein bisschen auch Teil meines Zeugnisses mitzuteilen. Und gut, man könnte das jetzt betiteln, warum ich unsere Gemeinde liebe oder warum ich Gemeinde überhaupt liebe. Und da ist vielleicht so am Anfang erstmal die Frage, ja, was ist überhaupt Gemeinde? Ich habe mich da mal mit jemandem unterhalten und immer so, ja, wir sagen immer, ich gehe in die Gemeinde, aber meinen damit so ein bisschen den Ort. Wenn ich drüber nachdenke, die Räume sind gut, aber der Raum ist nicht, was die Gemeinde zur Gemeinde macht, sondern, und Gemeinde ist auch nicht so ein wöchentlicher Programmpunkt, ja, sonntags ist Gemeinde oder irgendwie so eine Tradition, ja, ist halt Gemeindeshäkchen oder so, sondern, und so, Gemeinde ist auch kein sozialer Club oder ein Verein, so ein Hobby oder so, sondern Gemeinde ist wirklich Familie, es ist Gottes Familie und das sind die Beziehungen, die wir untereinander haben und es ist die Beziehung, die wir gemeinsam auch zu Gott haben. Und dann, wenn wir in der Bibel lesen, dann können wir unterscheiden einmal zwischen der Ortsgemeinde, also der Gemeinde, die einfach vor Ort ist, von der wir Teil sind, und auch der globalen Gemeinde, also allen Christen weltweit. Da gehören auch alle Denominationen dazu. Da gehört jeder dazu, der einfach an Jesus glaubt, der glaubt, dass Jesus der Weg und der einzige Weg zum Vater ist. Das ist die globale Gemeinde. Und ich mag da gar nicht so sehr weiter drauf eingehen. Das ist nur eine kurze Einleitung. Wer dazu mehr wissen möchte, die Rema Bibelschule hat einen einzelnen Kurs, der heißt Ekklesiologie. Kann man sehr empfehlen. Genau. Aber irgendwas, also was mich total fasziniert, ist, wenn man so drüber nachdenkt, ist Gemeinde ein total diverses soziales Konstrukt. Da sind Leute aus allen, von allen Altern. Ja, da haben wir Emilio, also oder Säuglinge bald, die Hanna und Rentner. Da haben wir Leute aus allen Berufen und vielleicht gerade eine Ausbildung oder Schüler. Wir haben alle Nationalitäten. Wir haben Leute in allen Familiensituationen. Wir haben Kinder oder gerade junge Mütter. Wir haben Großeltern. Wir haben Singles. Alle möglichen Hintergründe, politische Situationen, politische Ausrichtungen. Ja, also ich glaube, mir fällt keine andere Gruppe ein, die so heterogen, so bunt gemischt ist wie Gemeinde. Und irgendwo da, wo so viele verschiedene Meinungen, Ideen, Hintergründe und so weiter zusammenkommen, ist eigentlich ganz viel Konfliktpotenzial. Und deshalb finde ich, ist Gemeinde wirklich was total Übernatürliches. Wir sind so unterschiedlich eigentlich, haben so unterschiedliche Hintergründe, so, ja, ist einfach unterschiedlich. Und trotzdem kommen wir alle zusammen und da ist so eine Einheit da, da ist so eine Gemeinschaft, da ist einfach Familie da. Und das finde ich einfach total beeindruckend. Ja, aber warum Gemeinde? Wieso sollte ich Gott, warum sollte ich Teil einer Gemeinde sein? Ja, ist immer gut, wenn wir wissen, was die Bibel dazu sagt. Also Hebräer 10, Vers 25 dazu mal. Da schreibt der, ich glaube, ja, also es wird an die Gemeinde in, also an die Hebräergemeinde geschrieben. Und da heißt es, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte geworden ist, sondern einander ermuntern und ihr den herannahen, damit ihr an dem herannahenden Tag steht. In der Luther-Übersetzung steht nicht ermuntern, sondern ermahnen. Aber das ist also der Sinn von Gemeinde eigentlich, dass wir zusammenkommen, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir ermutigt werden, so dass wir stark sind, so dass wenn die zukünftigen Tage, wenn vielleicht doch mal Herausforderungen kommen, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir es vielleicht gedacht hätten, dass wir nicht fallen, weil die Situationen schlimm sind, sondern dass wir stehen können, dass wir aufgebaut sind, dass wir wissen, wie wir diese Situation handhaben können. Oder auch, dass wir Leute haben, die mit uns gemeinsam stehen. Ja, also Ermutigung und Zurechtweisung. Ich glaube, dass Ermutigung und Zurechtweisung gar nicht so weit auseinander ist, wie man im ersten Moment denkt. Denn ich glaube, wenn ich jemanden ermutige, in die richtige Richtung zu gehen, dann ist er auch schon zurecht gewesen. Und im 1. Thessaloniker 5, Vers 11 nach der Luther-Übersetzung heißt es, darum tröstet euch untereinander und erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Oder dann im Hebräer 10, Vers 24 und 25, und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einiges zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Also, der Schreiber schreibt hier in die Gemeinde, hey Leute, verpasst eure Versammlungen nicht, seid Teil davon, weil das ist gut, wir ermutigen uns einander, wir spornen uns einander an in der Liebe, wir stärken uns gegenseitig, wir ermutigen uns gegenseitig, sodass wir standhaft sind, dass wir stehen können. Ja, und Ermutigung kommt einmal durch Lobpreis, wenn wir gemeinsam Gott anbeten, weil unser Fokus wieder gerichtet wird. So, in der Woche habe ich vielleicht dann meine Herausforderungen und ich habe meine Situation und manchmal, wenn man nicht ganz doll aufpasst, dann kann es passieren, dass man seinen Fokus ein bisschen verliert und dann sieht man die große Situation und alles ist schlimm. Und dann kommt man Sonntag in die Gemeinde, kann man auch zu Hause machen, aber Sonntag in der Gemeinde ist das auch gut. Und wir preisen Gott zusammen, wir beten Gott an und wir machen uns wieder bewusst, wie groß Gott ist. Und wenn wir sehen, wie groß Gott ist, dann ist die Situation plötzlich wieder so klein und wir sind ermutigt. Und genauso kommt Ermutigung auch durch das Wort, durch die Predigt und auch durch die Gemeinschaft, durch Zeugnisse. Einfach indem wir miteinander Gemeinschaft haben, indem wir einander teilhaben lassen an dem, was wir gerade erleben. Deshalb bin ich echt begeistert, wie sich das mit dem Kaffee entwickelt hat. Irgendwie ist es so, wir haben so oft Gemeinschaft und dadurch ist einfach Beziehung da. Wir reden miteinander, wir wissen, was bei dem anderen im Leben passiert. Wir wissen, welche Herausforderungen gerade da sind, aber auch, welche Siege gerade erlebt wurden. Für mich war das zum Beispiel, ich habe so in den letzten Monaten angefangen, wirklich, was das Thema Evangelisation angeht, in eine Dimension hineinzutreten, von der ich immer geträumt habe, aber Furcht mich immer abgehalten hat. Ich habe immer so, das kann ich nicht, habe ich zu viel Angst. Und habe wirklich einen Durchbruch erlebt. Und ein Schlüssel davon war, dass ich immer von der Conny gehört habe, wie sie in ihrem Alltag Leute erreicht und das Evangelium teilt. Da dachte ich so, Mensch, die Conny, die ist noch keine 20 Jahre Christ. Und trotzdem kann die einfach überall, wo sie hingeht, für Leute beten und ihnen von Jesus erzählen. Und wenn die Conny das kann, ja, dann sollte ich das doch wirklich können. Was habe ich für eine Ausrede? Und dann habe ich was erlebt und dann hat sie was erlebt. Und dann dachte ich so, oh, so cool, andere Leute erleben das auch. Und es hat einfach angespornt. Und eine andere coole Geschichte ist, Michael, der wollte gerne aufs Gymnasium und musste jetzt einen schweren Test machen. Der kam und hat gefragt, hey, könnt ihr für uns beten? Hat er in der Kinderstunde gefragt und wir haben miteinander gesprochen. Dann habe ich ihm das Zeugnis von meiner Mutter erzählt, wie sie mit über 40 nochmal ihr Abitur gemacht hat und nicht einfach nur irgendwie so ihr Abitur abgeschlossen hat, sondern in Bayern als Klassenbeste abgeschlossen hat, weil sie sich bewusst geworden ist, wer ihr Gott ist und wozu sie in Gott fähig ist, dass er ihr alle Weisheit und Kraft gibt, die sie braucht. Und dann haben wir ihn erst ermutigt und haben das geteilt und dann haben wir zusammen gebetet und tatsächlich, er hat den Test bestanden, er darf jetzt aufs Gymnasium gehen. Und das finde ich einfach so cool. Also, oder eine andere Situation, da kam die Anne zu mir und hat erzählt so, ja, früher als ich Single war, da haben wir manchmal mit meinen Freundinnen, sind wir zusammen in Urlaub gefahren und hatten einfach so eine gute Zeit und wir haben unser Single-Sein einfach ausgelebt und genossen so. Und ich bin froh und dankbar, dass ich gewartet habe und bin dankbar, dass ich auf Benjamin gewartet habe. So, und es war für mich als Single-Frau auch eine Ermutigung. Und so ist es so cool, weil wir alle in so unterschiedlichen Lebenssituationen sind. So die Herausforderung, die ich vielleicht heute habe, ist eine Herausforderung, die andere vor 10, 20 Jahren erfolgreich überstanden haben, wo sie siegreich gestanden haben. Und dann können wir uns ermutigen. Und ich glaube, dass Zeugnisse nicht dazu führen, dass wir Glauben haben, denn das Wort sagt, dass Glauben aus dem Wort Gottes kommt. Aber ich glaube, dass Zeugnisse uns Hoffnung geben können, dass Zeugnisse uns Ermutigung bringen können. Und dann gehen wir ins Wort und sagen, na gut, wenn es bei ihr funktioniert hat oder bei ihm funktioniert hat, ja gut, dann sagen wir mal, guck mal an das Wort Gottes, was Gott über meine Situation sagt. Und das finde ich echt einfach so cool, weil das ist Gemeinde. Jetzt geht das ja um. Auch anderer Punkt von Ermutigung, wir machen mal so ein Jugendcamp, die Oase, kann man sich übrigens noch anmelden, ab jetzt kann man sich anmelden und wir machen immer so Workshops und dann gab es die Idee, okay, wir könnten einen Workshop über Identität machen und wurde ich gefragt, Marie, möchtest du vielleicht einen Workshop über Identität machen? Und dachte ich so, Identität ist irgendwie, ich weiß nicht, so ein typisches Mädchenthema, aber ich habe da gar nicht so ein krasses Zeugnis und habe so drüber nachgedacht und dachte, hey, für mich war Identität irgendwie nie so ein Problem. Ich habe nie wirklich angezweifelt, dass ich schön bin, dass Gott mich wunderbar gemacht hat. Und habe ich weiter darüber nachgedacht und ich habe gesagt, hey, ein Schlüssel dafür war, dass ich Eltern hatte und Geschwister und eine Gemeinde, die schon als ich klein war, immer wieder, wenn ich gekommen bin, oh Marie, die siehst heute aber schön aus. Oder Marie, das steht dir aber gut. Oder einfach immer wieder ermutigt haben und es war nichts Aufgesetztes, sondern es war einfach, ich bin aufgewachsen und immer wieder kam Ermutigung und ich wusste, ja, ich bin schön, ich bin eben Bild Gottes gemacht. Das ist für mich jetzt kein, ich stand nicht stundenlang vorm Spiegel und dachte, also es ist ja so ein typisches Teenager-Mädchen-Problem. Das hatte ich nie, einfach weil ich eine Gemeinde hatte und weil ich eine Familie hatte, wo wir uns gegenseitig immer wieder ermutigt haben und ermutigen und ich bin dafür so dankbar. Und ja, dann gibt's auch Situationen eben, wo wir herausgefordert sind, wo wir füreinander beten können. Da sind wir nicht alleine. Im Jakobus 5, Vers 14 heißt es, ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihm beten. Hier geht's weiter. Und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Also es ist absolut biblisch, wenn wir in einer Situation sind, wo wir sagen, okay, irgendwie, ich brauche jetzt Ermutigung, ich fühle mich schwach, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, dass wir Leute in der Gemeinde anrufen oder ihnen schreiben oder sie einfach bitten, dass sie für uns beten oder dass sie mit uns gemeinsam beten, dass wir gemeinsam stehen. Denn, bei dem Punkt merke ich immer wieder, dass es manchmal ein bisschen herausfordernd sein kann. Denn irgendwie, da kann manchmal so ein bisschen unser christlicher Stolz im Weg stehen, denn irgendwie denkt man so, na gut, ich bin jetzt 20 Jahre Christ, irgendwie sollte ich doch alleine mit der Situation klarkommen. Ich bin jetzt schon so lange in der Gemeinde, ich war auf der Bibelschule, irgendwie müsste ich doch alleine hinkriegen, jetzt wieder gesund zu werden. Und ja, ein kleiner Funken Wahrheit ist dabei, Gott möchte, dass wir zur vollen Mannesreife kommen, Gott möchte, dass wir heranwachsen und dass wir nicht bei jedem abgebrochenen Fingernagel eine große Gebetsversammlung einrufen müssen, aber wir hatten da so ein cooles, letzte Woche war ich nochmal auf der Bibelstudie und habe am Wochenende nochmal wiederholt, einfach weil ich es gut fand und da hat unser Pastor auch gelehrt und er hat so ein schönes Bild gebracht, er sagte, ja, Was machen wir, wenn wir am Seitenrand von einem Pool stehen und sehen, da ist jemand am Ertrinken? Ja, dann rufen wir nicht, hey, schwimm einfach, es ist ganz einfach, du musst nur schwimmen. Und genauso rufen wir als Gemeinde nicht zu jemandem, der in einer schweren Situation ist, ja, du musst nur glauben, ist ganz einfach, du musst nur glauben. Sondern dann springe ich ins Wasser und helfe der Person ans Land zu kommen. Und nachdem sie am Land ist, in Sicherheit ist, sage ich, okay, cool, jetzt bist du gerettet und vielleicht wollen wir jetzt mal zusammen schwimmen lernen. Ja, und genauso ist es in solchen Situationen, wenn wir herausgefordert sind, dann können wir als Gemeinde zusammenkommen, dann können wir zusammen stehen, dann geht es nicht darum zu sagen, naja, glaub nur, komm selber mit deiner Situation klar oder so, sondern dann können wir einander helfen, können wir gemeinsam stehen und danach können wir weiter lernen, können wir weiter ins Wort gehen und Glauben lernen. Es ist ein Prozess und ich glaube, manchmal vergleicht man sich auch so miteinander und denkt so, ja, die Person, die hat da eine große Heilung erlebt und ich muss das doch auch hinkriegen. Aber es ist doch irgendwo alles geistlicher Stolz. Es braucht doch irgendwie sich zu demütigen, um zu sagen, hey, ich komme mit der Situation nicht klar, kannst du bitte für mich beten? Und ich weiß aus Erfahrung, es ist manchmal ein bisschen schwer, jemanden zu bitten, hey, ich habe hier diese Situation. Aber wenn wir gemeinsam stehen und den Sieg bringen, ist doch so viel besser, als wenn wir uns über Monate abmühen, unsere Freude verlieren, unseren Frieden verlieren, entmutigt sind, weil wir nicht die Resultate sehen, die wir denken, dass wir sehen müssten, uns selber verdammen und all diese Dinge. Es ist so viel einfacher, wenn wir einfach gemeinsam stehen und einander ermutigen. Und es ist einfach so, manchmal ist man in Situationen, ich erinnere mich daran, als es mit der Faith war, also für die, die das nicht wissen, Faith ist in der, glaube ich, 25. Schwangerschaftswoche oder so auf die Welt gekommen. Und sie war ein bisschen mehr als 500 Gramm, also wirklich, man konnte sie so in der Hand halten. Und es war an sich eine sehr bedrohliche Situation und ich glaube, als Eltern kann das echt schwer sein, weil die Realität, dass das Kind so klein ist, dass die medizinische Situation eigentlich so schlecht aussieht, ja, das schreit einem quasi ins Gesicht. Ja, man sieht das jeden Tag, Tag und Nacht, dass man damit konfrontiert, hier ist diese schlimme Situation eigentlich. Und dann ist es so cool, wenn wir als Gemeinde einfach zusammenstehen können und sagen können, hey, aber ich habe Glauben. Und dann ist die nächste Person und ich habe Glauben. Und so können wir gemeinsam, können wir uns einhaken einfach und gemeinsam stehen, einander helfen zu stehen und gemeinsam glauben. Und ich finde es so cool, auch jetzt Faith zu sehen. Sie kommt dieses Jahr in die Schule und damals, das ist ja schon 6,5 Jahre her, haben wir immer gebetet, sie hatte viele Probleme mit dem Herzen und wir haben gebetet, dass sie nicht nur ein gesundes Herz hat, sondern dass sie aktiv ist und richtig sportlich wird und viel, viel rennen kann und so. Und wenn man die Faith beobachtet, ich glaube, das Gebet wurde ganz gut erhört. Aktiv und sportlich ist sie auf jeden Fall. Und das ist einfach so cool, weißt du, wir sind nicht alleine, wir müssen nicht versuchen, alleine zu stehen, sondern wir sind Gemeinde, wir sind eins, wie wir vorhin gesungen haben, wir sind eins und wir ermutigen uns gegenseitig. Und das ist einfach so stark. Und ja, lasst uns einfach da ehrlich miteinander sein. Wir müssen, wir sind Familie. In der Familie kann man ehrlich sein, in der Familie muss man nicht versuchen, irgendwie, you don't have to pretend, wie sagt man das auf Deutsch? Vorführen, egal. Also man muss nichts spielen, man muss nichts so tun, wir können einfach ehrlich sein. Gut, jetzt bin ich völlig aus meinen Notizen und hatte noch 10 Bibelstellen dazu, aber das ist egal. Eine Stelle dazu noch in Apostelgeschichte 4, Vers 32. So, da reden auch von, ist auch die Rede von Einheit und wie einfach die Jünger und die Apostel eins waren. Ab Vers 32 heißt es, die Menge aber derer, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Also sie waren wirklich eins. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen allen alles gemein. Und das finde ich so cool. Die waren so eins, dass die eigenen Nöte egal waren. Da war nicht mehr, hey, aber ich habe zu wenig, ich muss alles für mich behalten, ne? Sondern der Fokus lag so auf den anderen. Hey, schau mal, oh, ich sehe, du hast nicht genug Geld fürs Essen, hier. Und ach, du brauchst das, hier. Und du brauchst eine neue Decke, also hier hast du meine Decke. Und du hast nicht genug Platz zu Hause, ja, dann zieh bei mir ein. Und irgendwie die eigenen Nöte waren so unwichtig, dass sie einfach alle alles gemeinsam haben, einfach alles geteilt, weil es war so, hey, du bist Teil von mir, wir sind eins, du kannst es auch haben. Und ich glaube, es gibt keine Stelle, die sagt, dass wir auch alle alles zusammen haben müssen und so im absoluten Sozialismus leben müssen oder so. Aber ich finde einfach so, was dahinter steckt, das finde ich so cool. Die eigenen Nöte waren so irrelevant. Das war einfach, hey, was meines ist dein, hey, ich sehe deine Not, hier kannst du was haben. Eine andere Stelle ist im Hiob 42, Vers 10. Ist irgendwie so eine ganz selten zitierte Stelle aus Hiob. Und ich will auch gar nicht jetzt auf Hiob groß eingehen. Auf jeden Fall, er hatte also eine herausfordernde Lebenssituation, um das mal blumig auszudrücken. Und jetzt, ab Vers 10, ist eigentlich die Situation, wo sich alles gewandt hat. Und zwar steht da, und der Herr wendete das Geschick Hiobs, als der für seine Freunde Fürbitte tat. Und der Herr vermehrte alles, was Hiob gehabt hatte, auf das Doppelte. Und dann im Vers 12 noch, und der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Ich finde es so cool. Die Lösung, die Situation hat sich nicht umgewandt, als Hiob nun der starke Glaubensheld war und wirklich für seine Sache gestanden hat. Und es ist gut, im Glauben Dinge zu empfangen, da ist ja nichts Falsches daran. Aber es war in dem Moment, als er den Fokus von sich genommen hat und nicht mehr geschaut hat auf all die Dinge, die er braucht und sich selber im Selbstmitleid, im Selbstmitleid versunken war, sondern als er seine Freunde gesehen hat und für seine Freunde Fürbitte getan hat, er hat für seine Freunde gebetet, er hat den Fokus von sich weg auf die Menschen um ihn herum, seine Geschwister im Glauben gesetzt. Und in dem Moment hat der Herr das Geschick Hiobs gewendet und alles vermehrt, was Hiob hatte, auf das Doppelte. Und ich glaube, das ist auch was in Gemeinde passieren sollte. So, das finde ich immer, ich sage es anders, irgendwie wir leben in einer sehr individualistischen Gesellschaft. So, es geht immer darum, wie kann ich am meisten erreichen, wie kann ich am meisten für mich ansammeln, wie kann ich am besten dastehen. Und es ist, dieses System ist komplett konträr zu dem Wort Gottes, denn die Bibel sagt, wer der Größte unter euch sein soll, der soll dienen. So, es ist absolut konträr. So, ich werde groß, indem ich mich selbst gebe im Reich Gottes. Und ich empfange, indem ich gebe. Es ist genau der Gegenteil. Genau, und dann, vorhin habe ich schon mal gesagt, Zeugnisse, das kann was so Ermutigendes sein. Und auch da können wir ehrlich sein. Da brauchen wir nicht pushen. Und ich merke auch, da muss ich mich auch ab und zu überprüfen, so, muss ich hier irgendwas übertreiben? Wenn sich zwei Leute bekehrt haben, muss ich von fast dreien reden? Oder, also, das sehe ich oft in Gemeinden, nicht unbedingt in unserer, aber generell so dieses, so eine Tendenz dazu, das übertreiben zu müssen, damit Gott noch größer dasteht. Aber ich glaube, Gott ist groß genug, der braucht nicht, dass wir irgendwie da schon fast ins Lügen gehen, damit er noch größer dasteht, sondern wir können auch in dem einfach ehrlich sein. Und es geht auch nicht darum, Zeugnisse mitzuteilen, damit die Gemeinde sieht, dass ich geistlich stark bin, sondern es sollte was Natürliches sein. Einfach, wenn wir miteinander reden, hey, das habe ich gerade erlebt, das ist, Gott ist groß, es geht nicht um mich, sondern Gott ist groß. Und deshalb, weil ich dich ermutigen möchte, dich daran erinnern möchte, wie groß Gott ist, deshalb teilen wir Zeugnisse. Und wenn wir möchten, dass, wenn wir mitteilen wollen, dass wir vielleicht auch eine Herausforderung haben, dann müssen wir auch nicht unbedingt zu jeder einzelnen Person in der Gemeinde gehen und erzählen, wie schlimm unsere Situation ist, sondern dann können wir zu einer Person gehen und gemeinsam mit ihr beten, wir können gemeinsam stehen und manchmal ist es auch gut, wenn wir als ganze Gemeinde gemeinsam beten, dann ist es gut, einfach zum Pastor zu gehen und ihn darum zu bitten. Es gibt so einen Spruch, der heißt, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weiterrennen. Also, und auf diese Situation übertragen, also wenn ich hinfalle, dann kann ich zu einer Person gehen und die hilft mir aufzustehen und die hilft mir meine Krone zu richten und dann können wir weiterrennen und dann brauche ich nicht zur nächsten Person gehen, mich wieder hinschmeißen, damit die mich wieder aufheben kann, meine Krone richten kann, sondern das ist einfach ungesund. So, wir können, wenn wir zusammen beten, dann glauben wir, dass Gott ein Wunder getan hat und dann, wenn die nächste Person mich fragt, hey, wie geht's dir? Dann brauche ich nicht wieder von vorne anfangen und sagen, ja, aber alles ist schlimm. Dann kann ich sagen, ja, heute Morgen ging es mir echt nicht so gut. Und meine Situation sah ein bisschen aussichtslos aus. Aber ich habe gerade mit der Ilse gebetet und es hat mich so ermutigt. Ich bin so froh, dass ich in dieser Situation nicht alleine bin. Und ich bin so froh, dass Gott größer ist als alle Umstände. Und ich bin dankbar, dass er den Sieg für mich erkauft hat. Und plötzlich ist die Situation anders. Plötzlich ist mein Fokus ein anderer. Und das teile ich alles nicht, weil ich merke, das sind alles Probleme in dieser Gemeinde, sondern einfach nur Dinge, die ich gesehen habe. Also nur um das sicherzustellen, die ich gesehen habe, auch als ich durch andere Gemeinden gegangen bin und wo ich Gefahren sehe. Also meine Notizen habe ich diesmal nicht so gut gemacht. Die sind auch recht klein. Aber wie dem auch sei. Genau, und dann ist Gemeinde auch ein Ort, wo Gottes Liebe einfach da ist, wo Gottes Liebe manifestiert ist. In Johannes 13, Vers 34 und 35, das können wir mal aufschlagen, einfach weil das einfach so ein guter Vers ist. Und zwar heißt es da, sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Gut, das ist jetzt erstmal gut, das wissen wir. Und jetzt der zweite Vers ist, und daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr Liebe untereinander habt. Das ist schon ganz schön krass. Daran soll die Welt erkennen, dass wir Christen sind, dass wir eine Beziehung zu Jesus haben, an der Art und Weise, wie wir Liebe untereinander haben. Und das zeigt eigentlich wirklich, dass es eine absolut übernatürliche Liebe sein muss. Denn dann muss es eine andere Liebe sein, als irgendwelche anderen sozialen Gruppen da draußen unter sich haben. Wenn sie daran erkennen sollen, dass wir Christen sind, dass wir eine Beziehung zu Gott haben, dann muss es was Übernatürliches sein. Und vor ein paar Jahren hatten wir viele Geflüchtete auch, die hier zum Gottesdienst gekommen sind. Und ich erinnere mich, manchmal haben die wirklich sehr wenig Englisch gesprochen und gar kein Deutsch. Und ich habe mich gefragt, ja, was macht ihr überhaupt hier? Also es ist schön, wir haben sie natürlich alle willkommen geheißen. Ich dachte, ihr seid jetzt hierher gelaufen, habt vielleicht sogar einen Bus bezahlt und sitzt jetzt hier 1,5 Stunden, 2 Stunden ruhig auf euren Stühlen und versteht fast nichts. Und mehrmals war dann die Antwort, I not understand, but love here, love. Love. Und dachte ich so, hey, wie cool. Ja, die machen sich auf, die verstehen kein Wort, aber nehmen einfach die Liebe, die wir hier haben, wahr. Und es waren nicht nur Christen, es waren auch Moslems, die einfach gekommen sind und gesagt haben, hey, ich merke einfach, hier ist eine Liebe, hier, das zieht mich an. Ich verstehe kein Wort, das, was mit Worten nicht kommuniziert werden kann, aber ich nehme die Liebe hier an dem Ort wahr. Und das finde ich so cool. Das ist biblisch. Das ist, was Jesus uns aufgetragen hat. Ja. Und jetzt bin ich so begeistert von Gemeinde. Und es war aber nicht immer so. Sondern, also meine Eltern haben die Gemeinde gegründet, als in demselben Jahr, in dem ich geboren wurde. Ich bin also wirklich hier aufgewachsen und habe alle Entwicklungen so miterlebt. Und ich habe Gott immer, oder die meiste Zeit meines Lebens wirklich geliebt und wollte für ihn leben. Kurze Phase, wo das mal unterbrochen war. Aber so im Großen und Ganzen wollte ich immer Gott dienen. Und dann war halt Gemeinde. Ja, und das gehört halt irgendwo mit dazu. So ist, okay, ist halt Teil des Deals, ja. Ist so wie, wenn man jemanden heiratet, da gehört halt die Familie von dem auch noch mit dazu, ob man die jetzt mag oder nicht. Und so ein bisschen Gemeinde für mich. So, ja, ich möchte Gott und ich liebe Gott. Und Gemeinde, naja gut, die gehört halt dazu, muss man sich halt zusammenreißen, ne. Und das ist, ja, halt, ich glaube, als Pastorenfamilie ist man manchmal auch ein bisschen herausgefordert. Und ich glaube, ich möchte gar nicht irgendwie rumweinen oder mich beschweren, weil ich glaube, dass mit diesem Auftrag, den wir als Familie haben, auch die Gnade kommt, um all das zu tun. Und deshalb war es immer einfach. Und wir haben es war einfach übernatürlich einfach auch für uns als Familie. Aber trotzdem hat es auch bedeutet, dass am Samstagnachmittagabend war eigentlich Ruhe bei uns zu Hause, weil unser Vater die Predigt vorbereiten musste, unsere Mutter die Kinderstunde vorbereiten musste. Und Sonntagnachmittag, wenn wir nach Hause gekommen sind, haben alle erstmal 1,5 Stunden geschlafen, weil alle so fertig waren. So. Und es gab einfach einen gewissen Preis, den wir auch als Familie zahlen mussten. Und Gott lässt sich nichts schenken. Also das ist alles mehrfach zu uns zurückgekommen. Es ist nicht wirklich ein Preis, den wir bezahlt haben, jetzt rückblickend. Aber wenn man so aufwächst, dann ist man manchmal ein bisschen unzufrieden. Und dann zahlt man den Preis und Leute verlassen plötzlich die Gemeinde und erzählen überall irgendwelche Lügen rum oder so. Ja, das passiert manchmal. Und ich bin Gott dankbar. Es war nicht das, was regelmäßig passiert ist. Und Gott hat uns bewahrt, auch in dem Bereich. Aber da, wo Menschen zusammenkommen, da menschelt's. So ein schöner deutscher Spruch. Also das sagt meine Mama immer, ja? Da menschelt's. Also da ist halt, da können Enttäuschungen sein, gar nicht unbedingt, weil die Person was falsch gemacht hat, sondern auch einfach, weil wir vielleicht falsche Erwartungen hatten. Oder weil wir denken, ja, die müsste das anders machen, als sie es macht. Und so kann man manchmal Anstoß nehmen, so kann man manchmal einfach frustriert werden. Und es gibt einen Vers in Sprüche 4, Vers 23. Da heißt es, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und das Problem ist, wenn wir Anstoß nehmen, und Anstoß nehmen hat nicht unbedingt immer einen Grund. Ich kann Anstoß nehmen, weil mich jemand wirklich absolut falsch behandelt hat. Aber ich kann auch Anstoß nehmen, weil jemand mir nicht die Hand gegeben hat und der hat sich vielleicht gar nichts dabei gedacht und der ist auch gar nicht verpflichtet, mir die Hand zu geben. So, und so ist es halt, war es bei mir. Ich habe in verschiedenen Dingen Anstoß genommen, manchen vielleicht begründet und manchen vielleicht einfach unbegründet. Und irgendwie hat sich das über Jahre so ein bisschen durchgezogen. Und ich habe ein bisschen verhärtetes Herz bekommen. Und so war diese Frustration über Gemeinde, das war halt Teil. Und Sonntag früh musste man auch noch so früh aufstehen. Das ist nämlich das Nächste, wenn man Pastorenfamilie ist und noch nicht so viele Leute hat. Man muss der Erste sein, der da ist, und der Letzte sein, der geht. Und als Kind, wenn man dann früh um 8:30 im Gottesdienst sein muss und wir mussten ja noch ein bisschen fahren, das war jetzt nicht so meine Lieblingszeit. Genau, und so hatte ich also so ein bisschen meine doch auch Enttäuschungen mit Gemeinde, was nicht bedeutet, dass es alles eine Riesenqual war, aber da war nicht die Freude, die ich heute habe, wenn ich an Gemeinde denke, sondern schon so eine gewisse Schwere. Aber wie gesagt, ich wollte trotzdem Gott lieben, ich wollte trotzdem ihm dienen, und dann habe ich meine Bibel gelesen und dann steht da zum Beispiel in 1. Korinther 1, können wir auch mal hingehen, aufschlagen. Und vielleicht zum Hintergrund der Korinther-Gemeinde. Also die waren nicht so die Vorzeigegemeinde, um es mal so zu sagen. Also die hatten sexuelle Unreinheiten, die haben Götzendienst wieder gemacht, die sind einfach in alte Sünden, in ihre alte Vergangenheit zurückgefallen. Und auch ganz grundlegende Sachen, ja. Irgendwo lesen wir, dass Paulus den erstmal beibringen musste, in einem Gottesdienst ist es sinnvoll, wenn immer nur einer gleichzeitig redet. Das ist ja wirklich absolutes Chaos. So die grundlegendsten Sachen musste den beibringen. Und dann lese ich 1. Korinther. Das ist der Brief, den Paulus an diese Gemeinde schreibt. Da schreibt der Paulus, berufener Apostel Christi Jesus, durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an dem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Gnade euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Also das sind jetzt nicht so die Worte, die mir einfallen würden bei so einer Gemeinde. Absolutes Chaos, Sünde wird praktiziert, Sünde wird toleriert, Sünde wird gefeiert. Und ich denke, ich danke Gott alle Zeit, wenn ich an euch denke. Und da habe ich das gelesen und dachte so, aber Gott, also so schlimm ist unsere Gemeinde nicht. Und trotzdem danke ich nicht dir dafür alle Zeit, wenn ich an die Gemeinde denke. Dann habe ich gedacht, okay, ich muss mich mehr zusammenreißen. Und habe irgendwie versucht und habe mich entschieden zu vergeben für alles, was vielleicht irgendwie an wo ich Anstoß genommen habe. Und dann habe ich so gebetet und mich auferbaut im Glauben. Und dann kam Sonntag und dann ist wieder irgendwas passiert. Und wieder, es waren nicht unbedingt dramatische Sachen, das können Kleinigkeiten gewesen sein. Wenn wir Anstoß nehmen, dann ist das eigentlich in erster Linie unser Problem. Denn weil Gott sagt, wir sollen keinen Anstoß haben, wir sollen Menschen lieben. Und trotzdem, ich hab Anstoß genommen. So, dann bin ich nach Hause gegangen, frustriert. Gut, Montag, okay Gott, ich vergebe Ihnen. Dienstag, oh, es ist aber echt schwer. Mittwoch, okay, ich glaube, ich kann Ihnen vergeben. Donnerstag, Freitag, Samstag gebetet. Sonntag, okay Gott, ich entscheide mich jetzt mit Freude zum Gottesdienst zu gehen. Und dann ist wieder was passiert. Und so ging das wirklich über Wochen, vielleicht sogar Monate. Und es war nicht jeden Sonntag, aber wirklich ziemlich oft. Ich dachte so, oh Gott, das ist anstrengend. Und hier habe ich andere Gemeinden, die mich gebeten haben, ob ich nicht zu ihnen kommen kann, ob ich ihnen nicht helfen kann. Und so die Situation, wie sie ist, das kann auch nicht wirklich dein Wille sein. Denn ich glaube, du bist ein liebender Gott, du liebst mich. Und es kann nicht dein Wille sein, dass ich in dieser Situation bin. Also habe ich dich, also dann Frauen, ja, wir können so viele Sachen in so kurzer Zeit denken. Es ist wirklich beeindruckend. Und irgendwie, es war einfach schwer, es war anstrengend. Und ich hatte echt keine Freude, wenn es zum Thema Gemeinde kam. Und dann, also das ist alles jetzt nicht erst vor 3 Monaten passiert, das ist schon ein bisschen her. Und dann war ich in einem Gottesdienst, woanders. Und ich weiß gar nicht mehr konkret, was der Prediger gepredigt hat. Auf jeden Fall hat er Römer 5,5 zitiert. Und da heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in euren Herzen durch den Heiligen Geist, welcher euch gegeben worden ist. Und es war, der hat wahrscheinlich noch 100 andere Bibelstellen genannt, die wahrscheinlich, also definitiv auch gut waren, aber diese eine ist mir so ins Herz, es war so bäm. Und Und dann am Ende des Gottesdienstes hat er noch für Leute gebetet und einfach gebetet, auch das. Er wusste nichts über meine Situation, wir kannten uns nicht, wir haben nie miteinander geredet. Und er betet und er sagt, Herr, ich danke dir jetzt einfach für auch die innere Heilung, die in dieser Schwester stattfindet. Und in dem Moment ist einfach was von mir gegangen und ich wusste, hey, es ist erledigt. Ich weiß, jetzt ist es einfach. Und in die nächsten Tage und Nächte habe ich immer wieder über diese Bibelstelle nachgesinnt. Und ich bin nachts aufgewacht und ich habe mir die dann groß an meine Tür geschrieben, dass ich immer wieder drauf gucke, dass es wirklich in mir wohnt diese Bibelstelle. So, die Liebe Gottes, da steht eigentlich Agape, Gottes Art von Liebe. Wie liebt Gott? Absolut hingebungsvoll, ohne was zurückzuerwarten, absolut selbstlos. Diese Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unseren Herzen. Es ist bereits ausgegossen worden. Ich habe den Heiligen Geist empfangen. Das ist bereits in uns drinne. Ausgegossen worden in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das heißt, jetzt ist es nicht mehr mein Abmühen. Jetzt geht es nicht mehr darum, dass ich mich zusammenreiße und irgendwie alle Leute lieben muss und ein nettes Lächeln aufsetze, sondern jetzt geht es darum, dass ich mir der Liebe Gottes, die bereits in mir ist, bewusst werde und es einfach rauslasse. Dass ich einfach meiner neuen Natur Raum gebe. Und plötzlich geht es nicht mehr darum, dass ich mich anstrengen muss, sondern es ist plötzlich einfach. Weil ich einfach das tue, was Gott schon in mich hineingelegt hat. Gott verlangt nie etwas, was wir nicht tun können von uns. Wenn er uns einen Auftrag gibt, dann befähigt er uns auch. Und ich möchte einfach noch einen Moment nehmen und über die Liebe Gottes und diese Liebe, zu der wir berufen sind, reden. Und zwar 1. Johannes 3, Vers 16. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Und auch wir sind schuldig für die Brüder und die Schwestern, unsere Gemeindemitglieder oder unsere Glaubensgeschwister, das Leben hinzugeben. Ho, ho, ho. Johannes 13, Vers 24. Habe ich eben auch schon gelesen, braucht ihr eigentlich nicht nochmal aussteigen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Epheser 5, das können wir mal aufschlagen. Heißt es, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Achso, 5, Vers 1 und 2. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich für uns selbst hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Das sind ziemlich radikale Verse. Und damit hier nichts falsch verstanden wird, die Bibel spricht nicht davon, dass wir wirklich uns jetzt nochmal ans Kreuz nageln lassen sollen oder sowas und uns für unsere Geschwister hingeben. Aber es geht darum, unseren Fokus von uns selbst wegzunehmen. Und einfach wirklich, anders gesagt, es ist auch so ein typischer Satz, ich komme auch aus der sozialen Arbeit, hört man das auch sehr oft. Naja, man muss ja aufpassen, dass man sich nicht ausnutzen lässt. Man muss aufpassen, dass die Menschen einen nicht ausnutzen. Und das hört man auch immer wieder in Gemeinde und natürlich, man braucht nicht dumm sein und man braucht sich nicht ausnutzen lassen, aber irgendwie scheint es für mich, als war das nicht so das Thema für Jesus. Also wenn ich mir anschaue, wie er sich hingegeben hat, ja, wenn ich an den Tod Jesu denke, an die Kreuzigung Jesus, muss ich manchmal aufpassen, dass ich nicht so eine religiöse Brille aufsetze. So manchmal habe ich so, okay, gut, Jesus ist gestorben am Kreuz für mich, es ist gut, haben wir gehört und wir kennen alle das Kruzifix von dem blutenden Jesus und gehört halt dazu. Aber und hat er so eine gewisse Gleichgültigkeit für entwickelt. Das merke ich manchmal, habe ich so eine gewisse, ja, weiß ich, entwickelt. Aber das ist was so Krasses, was so Radikales, die Art und Weise, wie er sich hingegeben hat und für wen er sich hingegeben hat. Er ist in demütigendsten Tod gestorben, obwohl er nie was falsch gemacht hat. Er hat nicht mal Sünde in seinen Gedanken toleriert. Er hat so rein gelebt und ist dann gestorben. Die härteste Strafe, die man sterben könnte, völlig grundlos in dem Sinne. Also unbeschuldigt, unschuldig. Und er wurde verspottet, Als Pilatus die Volksmenge gefragt hat, ja hier, wollt ihr lieber einen Mörder freigeben lassen oder Jesus? Haben sie gesagt, boah, Jesus, wir lehnen ihn so sehr ab, der hat so sehr verdient, wir wollen lieber den Mörder, dass er wieder unter uns ist. So abgelehnt war er. Und er hat sich hingegeben für die Menschen, auch die Menschen heute, die ihn nicht aufnehmen. Er hat sich sogar hingegeben für die Leute, die vielleicht draußen in der Stadt sind und ihre Witze über Jesus machen. Der wusste das schon. Der wusste, da wird es Leute geben, die werden Christen verfolgen, die werden Christen umbringen. Und trotzdem ist er sogar für die gestorben. Er ist für Menschen gestorben, er wusste, die werden absolut gleichgültig all dem gegenüber sein. Und trotzdem hat er sie gesehen und ist für sie gestorben. Ja, das ist also nochmal zum Thema Ausnutzen. Es scheint wirklich nicht so das Thema für Jesus gewesen zu sein. Die ganze Art und Weise, ich glaube, Jesaja steht es, da war der Tod Jesu schon angekündigt. Und es gibt Stellen, da heißt es, dass er so oft geschlagen wurde, dass man nicht mehr erkennen konnte, wie viele Wunden Jesus hatte, sondern es sah alles aus wie eine Wunde. Er war völlig entstellt und absolut unschuldig. Das hat er für uns getan. Und dann sagt er, und so wie Jesus, wie sagt Gott, so wie Jesus sich hingegeben hat für uns, so sollen wir uns für die Geschwister hingeben, so sollen wir einander lieben. Nicht ständig, naja, aber da habe ich Zeit und das passt mir und die Nase gefällt mir, darauf habe ich Lust, darauf habe ich keine Lust, sondern wirklich einfach, ja, dienend uns hingeben. Und wie ich eben schon gesagt habe, das schaffen wir nicht in unserem eigenen Abmühen. Das schafft niemand. Da kommt ein Burnout, wenn wir versuchen, ich reiß mich zusammen und ich versuche einfach alles in der Gemeinde selber zu machen. Und die anderen, die dienen halt nicht so gut wie ich. Ne? Also ich bin demütiger, ich kann besser dienen, also putze ich alle Toiletten und mache alles. Das ist auch wieder geistlicher Stolz. Sondern einfach wirklich völlig, hey, ich mach's und übernatürlich. Mit Gottes, indem wir Gottes Kraft empfangen. Indem wir die Liebe, die Agape-Liebe, diese Liebe, die sich ans Kreuz, die Jesus ans Kreuz gebracht hat, die Liebe ist in uns und die lassen wir einfach raus. Wir machen uns einfach bewusst, Gott, danke für die Liebe, die du schon in unser Herz ausgegossen hast, die schon in uns ist, die schon Teil von uns ist. Und wir erlauben einfach, dem hinauszukommen. Epheser 4, Vers 31. Da heißt es, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerei sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Und dann aber, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und nochmal, alles, wozu Gott uns beauftragt, ist das, wozu er uns befähigt. Also es ist nicht schwer, es ist nicht unser eigenes Abmühen, es geht nicht darum, dass wir uns zusammenreißen, sondern es geht darum, wirklich uns dessen bewusst zu sein, was Gott uns schon gegeben hat, die Kraft, die in uns ist, die Liebe, die in uns ist und das hinauszulassen. Im Epheser 4, Vers 15 und 16, einfach ein kleines bisschen weiter vorher also, heißt es, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und wir sind die Gemeinde, wir sind sein Leib. Und es ist so, wenn ich jemanden liebe, dann kann ich ihm nicht sagen, ja, dein Gesicht gefällt mir, dein Gesicht ist wunderschön, aber dein Körper, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Und genauso ist es auch mit Gemeinde. Wir können nicht zu Jesus sagen, ja, Jesus, dich liebe ich, aber mit deinem Körper, mit deinem Leib, mit der Gemeinde wollen wir nichts zu tun haben. Sondern das ist eins. Wir als Gemeinde sind eins und er ist das Haupt. So, da ist eine Dimension von Gott, das ist eine Dimension der Herrlichkeit Gottes, die wir nur erleben können, wenn wir wirklich eins sind. Und das ist das ganze Thema Einheit und wozu das führt und wie Einheit entstehen kann, ist nochmal was, ein ganz neues Thema, auf das ich heute nicht mehr eingehen werde, was aber auch in meinen Notizen stand. Und es ist einfach so krass, aber es ist was Übernatürliches und dessen müssen wir uns bewusst sein. Es ist einfach, Ja, es ist einfach. Wenn es von Gott ist, ist es einfach. Wenn wir in dem drin sind, ist es einfach. Dann haben wir Freude zu dienen. Dann macht es uns Spaß. Dann können wir Spaß haben beim Putzen. Dann können wir Spaß haben beim Lobpreisleiten. Dann können wir Spaß haben beim Kinderdienst machen. Bei all den Dingen, die wir dienen. Dann können wir Spaß haben, wenn wir miteinander beten, wenn wir gemeinsam stehen. Dann sind wir ermutigt, wenn wir die Zeugnisse voneinander hören. Und hey, es ist wirklich so. Ich kann heute aus absolut ehrlichem Herzen sagen, dass ich in keiner anderen Gemeinde lieber wäre als hier. Also es ist wirklich, also ich wurde jetzt in den letzten Monaten von mehreren Gemeinden angefragt, ob ich nicht in ihre oder in eine andere Stadt ziehen möchte, dort mithelfen möchte. Und ich prüfe das immer in meinem Herzen, aber so in mir heraus würde ich sagen, hey, ich liebe die Gemeinde hier so sehr. Eigentlich möchte ich nicht von hier weggehen. Ich weiß einfach, das ist der Ort, wo Gott mich jetzt gerade hingesetzt hat. Und es macht so einen Spaß, mit euch gemeinsam das Reich Gottes hier in dieser Stadt zu bauen. Und es ist wirklich, wie ich am Anfang gesagt habe, ich finde das so beeindruckend. Wir sind alle so unterschiedlich. Und wir kommen aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Kulturen. Und trotzdem sind wir einfach eins. Und ich möchte uns einfach alle ermutigen, auch wirklich die Zeiten im Café zu nutzen und Gemeinschaft zu haben. Denn wie ich gesagt habe, Gemeinde ist nicht der Punkt am Sonntag, den ich einfach abhake, wo ich hingehe und nach Hause gehe und alles ist halt abgehakt jetzt, ist erledigt. Sondern Gemeinde ist Gemeinschaft. Gemeinde ist, dass ich weiß, wie es dem anderen geht. Und Gemeinde ist, wir füreinander beten. Es ist auch cool, wie Gott uns da manchmal leitet. Ja, manchmal wissen wir Sachen nicht und trotzdem führt er uns im Gebet. Es war, als Emilio auf die Welt gekommen ist, ich wusste irgendwann, jetzt kommt er auf die Welt und plötzlich war ich war hier in der Gemeinde und habe gearbeitet und ich dachte, irgendwann später will ich nochmal beten. Und plötzlich war es so, hey, jetzt ist die Zeit zu beten. Und dann habe ich gebetet, dass einfach jetzt alles gut läuft und dann ungefähr zu genau der Zeit ist Emilio gekommen. Und Gott führt uns in all dem, was wir tun und er hilft uns und wir sind nicht dazu geschaffen, es alleine zu machen. Es ist schwer, wenn wir es alleine machen müssen. Alleine schaffen wir es nicht. Das ist der Punkt, weil wir nicht dazu geschaffen waren, es alleine zu machen. Und okay, es ist wahrscheinlich jetzt meine letzte Stelle. müssen wir auch gar nicht aufschlagen. Aber wenn wir ganz am Anfang gucken, in den Garten Eden, Gott hatte Adam geschaffen, um Gemeinschaft mit den Menschen zu haben. Und Gott und Adam waren in der perfekten Gemeinschaft. Da gab es keine Sünde, nichts, was sie getrennt hätte. Da war absolute Einheit. Und eigentlich denkt man so, das ist doch perfekt. Alles gut. Und dann schaut Gott Adam an. Und er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Er hätte sich alles anders überlegen können. Aber er hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Wir sind nicht dazu geschaffen, unsere Kämpfe alleine durchzustehen. Wir sind nicht dazu geschaffen, alleine unseren Weg zu laufen. Wir sind nicht dazu geschaffen, alleine zu stehen. Sondern wir haben Gemeinschaft. Und deshalb hat Gott diese Institution Gemeinde, diese Familie Gemeinde geschaffen, dass wir gemeinsam stehen können und einander ermutigen können. Und ich möchte einfach, Bende, kannst du mal kurz spielen? Ich finde das immer schön, wenn man betet oder eine Zeit persönlich mit Gott hat, wenn im Hintergrund Musik läuft. Denn wenn ich dann flüster und mit Gott rede, dann hört mein Nebenmann das nicht so laut. Also es ist nicht, dass dann Gott mehr in den Raum kommt oder was da manchmal auch für interessante Ideen gibt. Aber ich möchte einfach, dass wir jetzt zum Ende eine Zeit nehmen und prüfen und einfach den Heiligen Geist bitten, wenn es noch jemand anderes hier im Raum gibt, der auch so eine Situation hatte, wie ich damals war, wo ihr merkt, okay, irgendwie das ist nicht so die absolute Freude, wenn es zum Thema Gemeinde kommt. Oder ich glaube, da gibt es Dinge, wo ich Anstoß genommen habe. Vielleicht gar nicht hier in dieser Gemeinde, vielleicht in der Gemeinde, wo man früher war, vielleicht in der Gemeinde, die religiös war, vielleicht in der Gemeinde, die Dinge wirklich falsch gemacht hat. Aber das Problem ist, Bitterkeit verhärtet unser Herz. Und wie Sprüche gesagt hat, mehr als alles andere bewahre dein Herz. So lasst uns einfach einen Moment Zeit nehmen und prüfen, ob es irgendwo was gibt, was wir Gott geben müssen, wo wir einfach ihn einladen, uns zu helfen, auch wirklich zu vergeben und loszulassen.